Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen und für alle Rheinhessen unter uns ein dreifach donnerndes Hallo an diesem Rosenmontag zu unserem VRM-Podcast Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über die politische Lage in Deutschland sprechen. Das freut mich natürlich sehr. Erst recht, Herr Korte, dass Sie sich am Rosenmontag Zeit genommen haben für unseren wöchentlichen Podcast.
Ja, da es ja ein Podcast ist, sieht man ja nicht, dass ich die rote Nase aufhabe.
Sind Sie Fasnacht da?
Ja, klar. Rosenmontag bin ich in Rheinhessen. Insofern kann man das auch mitnehmen, was so in den Städten angeboten wird. In den kleineren Städten sind es ja die Umzüge, die dann eher sonntags, samstags oder dienstags laufen. Ne?
Und Fernsehsitzung hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
Wenn der Haussender überträgt.
Ja, das so. So kann man das sagen, wenn das ZDF dran ist. Haussender ist jetzt Ihre Formulierung. Auf jeden Fall bin ich gerne Gast beim ZDF.
Ich wollte ja nur irgendwie, Herr Korte, versuchen, die Brücke zu schlagen zu Ihrem gestern abendlichen Auftritt eben im ZDF, als Sie mit den Kolleginnen wieder in gewohnter Manier die Hamburg-Wahl analysiert haben und netterweise trotzdem nach kurzer Nacht heute Morgen sich hier mit mir zusammengefunden haben. Wie fällt dann Ihre Analyse nach der Hamburg-Wahl aus?
Ja, das war auch ein kurioses Kongresszentrum. Letztes Mal war es in der Messehalle. Da sind ein Sender neben dem anderen. Riesenhalle. Trotzdem stehen alle nebeneinander und wechselseitig hört man jeder von jedem etwas. Bisschen kuriose Anordnung. Ich habe das lieber, wenn Landtagswahlen in Parlamenten, in Landtagen stattfinden. Das ist authentischer als diese Kunstwelt der Kongress- und Messehallen. Das macht schon was mit einem. Es ist weniger politisch, finde ich. Es ist mehr künstlich und Politiker kommen dann dahin, aber die anderen Abgeordneten, die sonst im Landtag so rumlaufen an so einem Tag, auch die Zuschauer, es wirkt anders, aber es ist in jedem Land anders. Manchmal kann man eben in diese Häuser nicht rein, hier in der hamburgischen Bürgerschaft auch nicht, entweder zu klein oder renoviert oder was auch immer. Es gibt dann viele Gründe, dass es nicht möglich ist. Aber es ist schon interessant zu sehen. Und gestern war die Besonderheit, dass es nicht nur eine Woche nach der Bundestagswahl war, sondern auch, dass es nochmal verkürzt war. Normal sind die Sendungen länger, aber es war noch mittendrin so ein Spezial zu USA, Ukraine. Insofern hat sich auch die Sendezeit da reduziert und man konnte dann, da es keine Sondersendung danach gab, auch zügig fliehen, so wie das meine Rolle da zulässt.
Und wenn wir auf das Ergebnis gucken, ist das für Sie nach der Bundestagswahl letzte Woche ein kleines Seelenbalsam für die SPD gewesen, weil das Ergebnis sich ja fundamental zu der historischen Wahlklatsche von vor einer Woche unterscheidet?
Ja, anders als Sie versuche ich das ja neutral und objektiv zu bewerten. Insofern ist schon
Sie zeigen,
dass Sie da von Seelentrösten sprechen. Klar, Sie haben natürlich immer eine starke Meinung und das ist ja auch Ihr gutes Recht als Chefredakteur, das in den Meinungsteil mit einfließen zu lassen. Aber hier geht es ja nicht nur um Meinung, es geht ja um Analyse. Insofern muss man sich da ein bisschen neutraler halten. Insofern ist die Betrachtung ganz interessant. Eine Woche danach, wir haben ja immer ein Eigenleben, eine Eigendynamik der Landtage, Landtagswahlen, die immer Besonderheiten aufweisen, 16 Mal im Prinzip. Aber dann gibt es die Großwetterlage, die mit reinspielt und kollaterale Effekte aus kurzfristigen Erwägungen. Das Kurzfristige war doch ganz klar, dass hier die Nachkriegsordnung sich offenbar neu sortieren muss. Der Westen ohne die USA. Es muss denkbar sein, nach diesem TV-Schauprozess, den wir gemeinsam erlebt haben, diese Ruchlosigkeit, dieses faschistische Gebaren im Oval Office, wenn Einzelne vorgeführt werden. Das kannte man aus stalinistischen Prozessen, das kennt man auch bei Putin-Kabinettssitzungen, wenn das so vorgeführt wird, so war das ja hier auch. Also sowas, wie wirkt das? Natürlich erschütternd, irritierend, man möchte dann Status quo Stabilität wählen. Dann kommt der Bundestagsfaktor hinzu, Bundestagswahl, dass man versucht, doch den einen oder anderen vielleicht auch zu stärken oder einen Gegentrend zu setzen, weil man dann vielleicht Mitleid hat. Oder weil man nochmal bei den Supergewinnern dabei sein möchte. Und dann gibt es die grundsätzliche langfristige Orientierung, die diese Eigenwelt der Hamburger ausmacht, diese hanseatische Coolness, die dort existiert, die über all die Jahrzehnte fast immer eine SPD nach vorne gebracht hat. Natürlich gab es die Ole von Beust CDU-Zeiten und auch schon davor mal einen ersten Bürgermeister der CDU, aber die letzten Jahrzehnte in der Dominanz war es die SPD.
In so einer ersten Analyse gestern Abend oder der Sieg der SPD hatte sich aber den Umfragen vorher ja schon abgezeichnet, war ja keine wirkliche Überraschung, hat unter anderem auch Lars Klingbeil gesagt, man könnte sich von der Hamburger SPD einiges abschauen, weil sie inhaltlich etwas richtig macht, was die Bundes-SPD nicht richtig macht, nämlich die richtigen Themen zu setzen und sich auf ihr Stammwählerklientel mit den Themen zu konzentrieren. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, aber es ist natürlich schon kurios, wenn der Parteivorsitzende, der ja auch mit für die Kampagne verantwortlich war auf Bundesebene, zu so einer Erkenntnis kommt. Ich meine, das kann man ja auch dann schlussfolgern, welche fatalen Fehler er mit zu verantworten hat, dass man nämlich keine Erzählung für sozialdemokratische Herzen offenbar hinbekommen hat, weder vom Thema noch von der Intonierung her und dann natürlich in der Kombination mit einem populären Spitzenakteur, der auch anerkannt ist. All das galt ja für die Bundes-SPD nicht und das hat natürlich Klingbeil auch mit zu verantworten.
War ja auch offensichtlich, dass, selbst wenn es in Wahlkampfzeiten war, aber Olaf Scholz hatte auch eine gewisse Hamburger Vergangenheit, dass aber im Hamburger Wahlkampf vom Berliner Spitzenpersonal eigentlich auch überhaupt niemand eine Rolle gespielt hat.
Ja, die haben ja Rheinland-Pfalz gebraucht, ne?
Ja.
Um da den Abschluss zu machen. Malu Dreyer kam zum Abschluss der SPD nach
Malu
Hamburg.
Malu Dreyer geht immer, Herr Kautz.
Ja, ja eben. Es ist insofern haben die auch mit der rheinland-pfälzischen SPD dort versucht zu punkten, haben die Bundes-SPD eher ausgeschlossen. Das ist ja nicht das erste Mal so. Bei Brandenburger Wahlkampf war ja auch so, dass Scholz, der dort ja den eigenen Wahlkreis hat, bei der Wahlmobilisierung nicht dabei sein sollte. Wurde bewusst ausgeschlossen. Der konnte noch nicht mal einkaufen gehen auf dem Marktplatz, weil das wäre ja auch Mobilisierung gewesen. Das war schon interessante, kuriose Welt und führte natürlich zu dem Bundesergebnis der SPD. Aber alle gemeinsam haben das getragen und es hat niemand verändert. Das ist eine interessante kollektive Logik und kollektive eigene Rationalität in so einem Präsidium, das zwar weiß, dass es vermutlich mit der Person nicht wirklich gewinnen kann, aber niemand wirklich etwas konkret dagegen macht.
So wie Sie sich eben in Richtung Lars Klingbeil geäußert haben, musste ich natürlich an unseren Podcast letzte Woche denken, weil Ihre Einleitung, dass er ein guter Wahlkämpfer ist und manchmal die Gitarre auspackt, mich zu diesem Bild gebracht hat, was mir auch heute noch im Kopf ist, Herr Korte. Sie mit der Harfe und nicht mit den Bongos?
Ja, natürlich.
Also es wird auch irgendwann, ich weiß nicht, wenn Sie das nächste Mal Geburtstag haben, schenke ich Ihnen vielleicht einen Hafenkurs oder so. Also ein,
ja.
Nicht
ja,
nur in
ja.
Hamburg, sondern ja.
Das
und,
ist schön, dann freue ich mich schon jetzt.
Aber das, was Sie jetzt so eben in wenigen Sätzen über Lars Klingbeil gesagt haben, was die Verantwortung in dem Wahlkampf angeht und den Erkenntnisgewinn bei der Hamburg-Wahl und mit Blick auf die Hamburger SPD, klang jetzt nicht so positiv.
Ja, das stimmt. Sind aber verschiedene Rollen, die er selbst einnehmen kann oder die er einnehmen muss aus dem Führungsverhalten in so einem Präsidium als Vorsitzender. Dann nochmal einer Co-Vorsitzenden, die ja auch nach außen so wirkt, wie sie wirkt, offenbar, aber auch nach innen bestimmte Aufgaben hat, auch häufig etwas zu verhindern, was andere vielleicht durchsetzen wollen. Also das muss man immer von den Rollen her trennen. Wenn Klingbeil alleine wäre, so hat er seinen Wahlkampf auch, seinen Wahlkreis gut gewonnen, ist das ein anderer Akteur, als wenn er eine Führungsaufgabe für die Partei insgesamt wahrnimmt. So differenziere ich das. Und dieser Triumph an Sesshaftigkeit, den wir gestern wieder gesehen haben, ist klassisch für Ministerpräsidenten. Status quo, Sicherheit, Stabilität wählen, das Bekannte, nicht das Unbekannte. Den Amtsadel unterstützen, dass er im Amt bleibt. Das kennen wir ja von sehr vielen Landtagswahlen. Wenn da noch hinzukommt, dass die Ministerpräsidenten oder hier der erste Bürgermeister eben besondere Popularitätswerte haben, dann sind die faktisch nicht unschlagbar, sind die faktisch unschlagbar. Aber jetzt ist das Besondere gestern entstanden, dass er jetzt auch die Auswahl hat, wie zuletzt ja Boris Rhein in Hessen. Er kann zwischen der CDU und den Grünen auswählen.
Ihr Tipp? Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er hat ja mit den Grünen lange und auch gut regiert, aber Stichwort Hessen. Haben wir gesehen, dass das natürlich, wenn man die Wahl hat, auch in den Verhandlungen ein Fund sein kann und man sich dann tatsächlich überlegen kann, wer sich wie thematisch aufstellt. Glauben Sie, da ändert sich was in Hamburg oder geht es so weiter?
da ich natürlich unter dem Druck stand, den VRM-Podcast Kortering rechtzeitig zu erreichen, musste ich um 19 Uhr sofort abhauen nach dem letzten Analyse, um den Zug zu bekommen, um dann in der Nacht zurückzufahren. Sonst hätte ich erlebt, wie um 19 Uhr alle am Set ankamen. Ich habe auch sie ankommen gesehen, schon aber nicht alle zusammen. Daraus kann man nämlich immer ableiten, auch körpersprachlich, wie der Bürgermeister, der erste Bürgermeister, auch beispielsweise Herrn Thering von der CDU begrüßt. Und man kann eine Ableitung machen. Das kann ich jetzt leider nicht. Das sind Sie praktisch in Schuld, dass mir jetzt die Analysetiefe dazu fehlt. Macht das natürlich sehr gerne, aber so ein bisschen Schuldbewusstsein sollten Sie schon haben.
Immer, also auch in vielen Dingen.
In vielen, okay, das ist gut, das ist gut. Das ist auch angemessen, finde ich, dass Sie da so schuldbewusst sind. Ja, aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Nachdem Sie auf Bundesebene jetzt so eine GroKo, ich glaube, wir kommen von dem Begriff nicht mehr runter, obwohl es ja keine ist, aber spricht sich eben.
Wie hat Habeck's genannt im Heute-Journal? Was hat er gesagt?
Ja, hat GroKo gesagt.
GroKo oder irgendwie sowas? Kleine?
Ja, kleine Koalition.
Ja.
KleiKo hat er gesagt.
KleiKo, ja.
KleiKo hat er gesagt. Das ist ja der Klassiker, eine kleine Koalition. Großpartei plus Kleinpartei, gleich Mehrheit. SPD ist natürlich in der Koalition als Kleinpartei, wenngleich sie sich selbst nicht als Kleinpartei sieht. Aber kann man sagen, aber es spricht sich alles besser als dieses Schwarz-Rot, das irgendwie noch kein richtig stimmiges Bild. Aber im Bundesrat gibt es ja dann eine Konstellation, mit der man mit der GroKo doch viele Stimmen einsammeln kann. Für Hamburg, um etwas durchzusetzen, würde dieser Gleichklang mit dem Bundesrat natürlich schon einiges erleichtern. Deswegen ist es machtpolitisch mit Sicherheit für Herrn Tschentscher eine Überlegung, ob man nicht Hamburger Anliegen stärker im Bund durchsetzen kann, wenn man auch eine große Koalition in Hamburg bildet.
Blicken wir nochmal auf den Bund und die SPD beziehungsweise Koalitionsverhandlungen sind es also nicht, sondern Sondierungsgedanken oder vielleicht erste Sondierungsgespräche. In dieser Woche war ja, fand ich, eine interessante Mischung zwischen wir müssen ja zusammen, irgendwie wollen wir auch zusammen, also die Verwandlung von Markus Söder in einen Schambolzen, der ja der SPD quasi verbal in den Arm liegt, fand ich auch sehr interessant. Und dann doch immer wieder gegenseitig ein paar Sticheleien. Wir erwarten vertrauensvolle Gespräche. Ich habe keine Lust, sagt Klingbeil, irgendwas über die Presse quasi zu erfahren, sondern wir müssen ja schon sehr ernsthaft miteinander reden. Ist das das normale Säbelrasseln oder haben die politischen Entscheidungsträger beider Parteien dann noch einen kleinen Weg vor sich, um aufeinander zuzugehen?
Ja, nach so einem Wahlkampf hat man natürlich schon eine schwere Wegstrecke, wechselseitig wieder Vertrauen aufzubauen. Die Union hat ja auch vom Wahltag an nicht so richtig effektvoll versucht, Vertrauen aufzubauen durch die berühmten 500 Anfragen, durch die letzten Wahlkampfauftritte von Merz. Das war jetzt nicht so ein Klima, bei dem man sofort vertrauensvoll agiert. Aber es ist interessant zu sehen, wie nach diesem Männerfoto der CDU-CSU, was Söder eben dummerweise gepostet hat, dann natürlich Frauen dazukommen mussten, aus Sicht der Union dann eben plötzlich überraschend, hat man den Eindruck. Dadurch wurden plötzlich die Teams, die eigentlich Fünfer-, Sechser-Teams sein wollten, Neuner-Teams. Das musste die SPD natürlich dann auch machen. Insofern ist die Runde dann größer geworden als geplant. Und da es dann von den Zuständigkeiten nicht ganz aufging und die SPD natürlich Herrn Mirsch, ihren Generalsekretär, dabei haben wollte.
Wurde der noch als Zehnter? Ja.
Bitte?
Durfte der noch als Zehnter quasi dazu?
Ja, als Note-Taker, der wird dann nicht mitgezählt. Aus den internationalen Verhandlungen kennt man das. Die dürfen dann, haben kein Rederecht und müssen Protokoll führen und werden nicht mitgezählt. Das ist natürlich Unsinn, als ob der Generalsekretär da nicht mitreden dürfte. Das ist natürlich nur fürs Protokoll praktisch so geregelt. Ja, also ist immer größer geworden. Aber das Entscheidende ist, erfahren wir etwas aus diesen Verhandlungen? Bisher nicht. Und das ist das Gütekriterium. Wenn wir eine Kleinigkeit als Detail erfahren, dann ist das auch tot. Dann bringen die Sondierungen nichts. Die Sondierungen leben davon, dass es die Kraft des Geheimnisses gibt, dass man hier die Aura der Verschwiegenheit wahrt. Am besten auch gar nicht weiß, wo und wann sie tagen. Denn das ist der Test, ob man danach auch zusammenarbeiten kann, nicht das Inhaltliche. Und das spektakuläre Rand- und Rahmenprogramm internationaler Art zeigt ja auch, dass man früher, als es geplant war, sich getroffen hat, wahrscheinlich auch intensiver, länger zusammenbleibt, weil die Nachkriegsordnung eben neu zu gestalten ist. Insofern haben wir diesen Moment, Nixon goes to China, dieses paradoxe Handeln, das Überraschende zu machen, was man früher vielleicht nur den Gegnern zugetraut hat, jetzt auf beiden Ebenen. Also das würde ja für die Union bedeuten, die Schuldenbremse fallen zu lassen, also etwas machen, was man nicht angekündigt hat, was man sich nicht vorstellen kann, aber einen Finanzspielraum zu erlauben, der eben vor Jahrzehnten auch der Fall war, vor vielen Jahren, 15 Jahren ungefähr. Wir haben ja als Bundesrepublik Deutschland auch existiert ohne Schuldenbremse und wir haben ja die Maastricht-Kriterien. Es gibt ja auf europäischer Ebene durchaus Kriterien, nach denen man auch sich verschulden kann oder die Größenordnung der Verschuldung ist ja gar nicht so, dass das jetzt uferlos ist. Das wäre die eine Konstellation und Nixon goes to China genauso für die SPD, dass sie sich praktisch für eine nukleare Aufrüstung einsetzt, was für die SPD ja bisher auch ein unvorstellbarer Weg wäre. Das ist doch interessant zu sehen, dass dieses völlige paradoxe Neudenken, die Denkwenden geradezu, die sich hier andeuten, jetzt nutzen kann und die neue Legitimation durch diesen internationalen Schauprozess in den USA ein Ansporn sind, diesen Prozess völlig neu anzugehen. Das ist eine absolute Hilfestellung für eine Koalitionsverhandlung, die eben nicht nur zügiger laufen soll, weil alle auf die Schlüsselrolle der Deutschen aufwarten, sondern die sich in einer formativen Gründungsphase, Neugründungsphase der Bundesrepublik Deutschland tagend bewegt geradezu. Und das macht den Spielraum für die Verhandler riesig. Wer also jetzt gestalten will, kann gestalten und muss sich gar nicht an diese poetischen Formulierungen aus den tollen Wahlprogrammen orientieren, sondern kann einfach neu starten.
Was sind denn dann, also Koalitionsverhandlungen, ist ja klar, was da die Inhalte sind. Was sind denn aber dann Inhalte von Sondierungsgesprächen?
Nur Vertrauensschöpfen. Wechselseitig ursprünglich sich kennenlernen. Also früher gab es ja diese Form nicht. Es gab auch
also
keine.
Also wir bei uns beiden.
Ja, genau. Wir sind ja immer noch auf dieser, wir sind eigentlich noch vor der Sondierungsphase. Wir versuchen uns immer noch vor dem eigentlichen Vertrauensbildung erst nochmal kennenzulernen. Wir können es ja nicht kennenlernen, weil wir uns ja nur virtuell kennen. Ne? Wir haben ja nur ganz wenige gemeinsame Auftritte gehabt in der großen VRM-Welt in Mainz. Und vielleicht müsste man das nochmal vertiefen. Dann kann man das starten. Also früher gab es das gar nicht. Oder wenn, dann gab es ein 10-Seiten-Papier. Jetzt gibt es Vertragskontexte, die am Ende ausgearbeitet werden, die immer größer und länger geworden sind. Alles kodifizierter geworden, konstitutionalisierter geworden. Nirgendwo in der Verfassung ist das vorgesehen. Das ist ein Prozess, den die Parteien selbst eingegangen sind. Man kann den aber auch vollkommen ändern. Angesichts dieser neuen Herausforderung wäre das wahrscheinlich sinnvoll. Also eine kurze Sondierung, in der man eben Vertrauen schließt, wechselseitig, sich vertrauensbildend, vielleicht auch mit der einen oder anderen Symbolik schmückt, könnte auch sein, und dann überführt in einen vielleicht fünfseitiges Papier in Koalitionsverhandlung. Das wäre sehr modern und angemessen, weil alles andere wird sowieso nach einem halben Jahr so nicht mehr stimmig sein.
Das hatten Sie ja schon an der einen oder anderen Stelle immer mal bei Koalitionsverträgen oder Verhandlungen angemerkt, dass Sie dafür sind, das entweder mit Zwischenzielen oder mit kleineren Papieren zu umreißen, weil sich die Welt ja mittlerweile gefühlt auch schneller ändert, als das vorher der Fall war. Und ein Beispiel haben wir jetzt in Amerika gesehen mit diesem beispiellosen Vorgang im Oval Office, den Sie auch schon angesprochen haben. Inwiefern trägt denn so eine internationale Entwicklung jetzt auch dazu bei, dass Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen schneller vonstatten gehen müssen, weil ja aktuell, also der meistgehörteste Satz in der Politik aktuell auf Deutschland bezogen ist ja, wir brauchen jetzt schnell eine Lösung und wir müssen aus Deutschland heraus eine Stärke entwickeln, um auch mit der EU eine Antwort auf Amerika zu finden. Aber das geht ja nur mit klaren Verhältnissen hier.
Das stimmt, aber wenn sich die politische Lage ändert, muss man eben auch darauf angemessen reagieren und das ist jetzt der Fall. Insofern ist der Zeitpunkt, jetzt sich neu zu konstituieren, eigentlich idealtypisch, um darauf eben auch zu reagieren. Es wäre doch schlimm, die Koalition hätte vor einem halben Jahr 170 Seiten vereinbart und jetzt wäre das so passiert, was gerade passiert ist. Das Europäische neu zu denken, ist jetzt einfach in dieser Phase und es erweitert den Spielraum der Verhandlungspartner. Dieser Tage war Ich glaube, in der FAZ oder etwa der Frankfurter Allgemeine am Sonntag, ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt nennen darf im VN-Kontext,
aber
zumindest in Frankfurter Nähe darf man das nennen, war ja ein paar Sätze formuliert, wie so ein Koalitionsvertrag aussehen könnte. Da heißt es, die Bundesregierung wird das Land wieder in den Zustand der Wehrhaftigkeit versetzen. Das ist der erste Punkt. Das ist ja eine Formulierung, die jeder unterschreiben könnte. Der zweite Punkt. Sie wird die unkontrollierte Migration stoppen. Das ist auch etwas, was im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat und viele Bürger auch nach wie vor umtreibt, die unkontrollierte Migration. Und drittens, und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit soll wiederhergestellt werden. Auch das ist, glaube ich, der Zielpunkt. Details werden in der ersten Regierungserklärung bekannt gegeben. Auch eine gute Möglichkeit. Dafür gibt's ja letztlich die Vorstellung von Regierungserklärung eines Bundeskanzlers, die natürlich mit der Regierung, mit den Ressorts abgestimmt sind. Jeder liefert Teilbeiträge aus den Ressorts für die erste große Regierungserklärung. Insofern wäre das auch eine Möglichkeit, zu zeigen, zu legitimieren, in welcher Breite diese Bundesregierung aktiv wird. Denn die erste große Regierungserklärung ist ja das, ist die Grundlegung der Politik, die man vorhat. Sie unterscheidet sich von den vielen anderen Regierungserklärungen, die nachher kommen, die auch mehr in Eigenverantwortung des Kanzleramts entstehen.
Das heißt, gut, Merz hatte ja auch im Wahlkampf schon oder danach den Zeitplan klar umrissen, dass er bis Ostern etwas fertig haben wollte, aber das könnte dann vielleicht sogar schneller vonstatten gehen.
Ja, das wäre ein Zeichen. Das wäre ein ideales Zeichen auch an die europäischen Partner, das in zügig fertig zu machen, vielleicht zur Konstituierung des neuen Bundestages auch Tagesordnungspunkt die Kanzlerwahl gleichzeitig an dem Tag zu haben. Das wäre mal ein Zeichen für Schnelligkeit und die Details kann man nachher ausarbeiten, wenn die großen Linien gemeinsam längst feststehen.
Ich will noch einmal, obwohl wir uns immer vornehmen, über ein Thema zu sprechen oder an einem Thema es zu analysieren, aber wir müssen, finde ich, Herr Korte, noch mal kurz in das gucken, was dort im Oval Office passiert ist. Und zwar würde mich einfach nur interessieren, gar nicht großartig zu analysieren, da ist ja schon viel drüber gesprochen worden, aber hätten Sie sich so einen Vorgang vorstellen können, dass sowas passiert?
Ja, vor Jahren nicht, aber wenn man Trump ernst nimmt, schon. Das, was an 600 Seiten vorliegt von der Heritage Foundation, was ich auch in der Hand hatte, haben wir auch schon mal besprochen, regelt ja den Prozess der Abwicklung der Institutionen in den USA, regelt auch den Status, wie man Mitarbeiter los wird, wie man neue Mitarbeiterstatus schafft, um sie auch dann wiederum schneller loszuwerden. Und ich habe kurioserweise letzte Woche bei meinem Flug nach Tokio zur Wahlnachlese auch diesen Trump-Film gesehen, der relativ neu ist ja, der ihn nochmal zeigt, wie er gelernt hat, bei wem er gelernt hat, so skrupellos, so ruchlos zu werden. Das ist sehr interessant, weil das ist ja Teil dieser Fernsehsendung gewesen, die er über viele Jahre auch dominiert hat. You are fired, hat er am Schluss dann immer gesagt. So, also wer mit so Ruchlosigkeit rechnet, den überrascht es nicht. Die Kombination war jetzt sehr interessant mit Vance als Chefideologe. Also Lügen dann zu setzen und klar zu diffamieren, um eine Niedertracht in den Raum reinzubringen, hätte man sich natürlich für das Oval Office nicht bislang vorstellen können. So Schauprozesse, die wir wirklich nur aus Moskau kennen. Aber daran sollten wir uns wahrscheinlich dann doch längerfristig gewöhnen. Also wer sich mit der Person Trump auseinandersetzt, auch mit dem neuen Vance nach seinem eigenen Buchprojekt, müsste nicht überrascht sein, was da passiert ist. Dennoch ist es in der Analyse interessant, es ist ein Signalereignis, ein historisches Signalereignis, was die Szenarien der internationalen Politik fundamental verändern wird. Es wird also ein Tag bleiben, der in die Geschichte eingegangen ist. Da bin ich ganz, ganz sicher, an dem wir uns nicht nur erinnern, sondern der paradigmatisch die internationale Ordnung verändert.
Das ist also, bin ja bei Ihnen, das, was Sie sonst angesprochen haben, das war ja das, was er jetzt nach und nach umsetzt und was ja auch manchmal relativ abenteuerlich klingt, wenn Mitarbeiter Mails geschrieben bekommen, dass sie mal kurz aufschreiben sollen, was sie diese Woche so in 5 Stichworten gemacht haben und wer es bis Freitag nicht beantwortet, fliegt raus. Oder andere Kündigungswellen und damit das Aushöhlen von Behörden, um dann sich auf der anderen Seite hinzustellen und zu sagen, ich habe Geld gespart und deswegen geht es der Wirtschaft jetzt besser. Aber tatsächlich dieses historische Ereignis dort im Oval Office, dass er Selenskyj ja quasi rausgeschmissen hat, was ja auch Auswirkungen hat. Und dann schließt sich ja der Kreis wieder auf die Weltordnung, auf die Europäische Union, beziehungsweise dann wieder auf Deutschland, die sich ja jetzt neu finden müssen, beziehungsweise jetzt vielleicht den letzten Warnschuss gehört haben, um tatsächlich mal als EU stark zu sein und sich zusammenzufinden.
Genau. Und bei Selenskyj auch nochmal, das ist wirklich immer wieder mein großer Held, das so auszuhalten, sich dem auszusetzen, diesen in großer Feindschaft sich mit Argumenten dort zu wappnen und auseinanderzusetzen. Der hat ja die Szenerie auch erfasst, sehr schnell, was da passiert. Der ist da natürlich gedemütigt und am Ende rausgegangen, aber wie er sich geschlagen hat, war wirklich in der Form bravourös. Er hat ja auch, es hat ja nicht dazu geführt, dass er gekniet hat vor allen und gesagt hat, okay, ihr habt in allem recht, jetzt unterschreibe ich dieses Dokument, hat er ja nicht gemacht. Das ist, nach wie vor bin ich fassungslos, wie stark Menschen mit Haltung sein können und auch in welcher Rolle sie sich neu entwickelt haben. Er war ein ganz normaler Premierminister, der gewählt wurde als Schauspieler, und in welcher Rolle er da reingewachsen ist, das beeindruckt mich sehr. Und umso wichtiger ist das, was die Europäer jetzt daraus machen. Das, was auf dem Rückflug gleich geklärt wurde, das klang ja jetzt alles sehr gut. Wir brauchen die nukleare Aufrüstung, anders geht es offenbar nicht. Nur diese Machtkonstellation überzeugt letztlich Putin und wird uns auch in unserem Alltag schützen vor Putin.
Okay, vielen Dank, Herr Korte, für die Einordnung. Wir sind am Ende angelangt.
Ja, ich merke schon, Sie wollen den ersten Schluck nehmen. Ne?
Es ist Rosenmontag, tickt in Mainz die Welt einfach anders, Herr Korte.
Ja, verstehe ich.
Da gibt es andere Schwerpunkte.
Chefredakteure aber dürfen eine Stunde früher anfangen zu trinken, oder?
Ja, das fängt ja schon im Büro. Also das gilt für Montag bis Freitag unter der Woche und dann Fastnacht nochmal verfrühter.
Ja, eben, hatte ich auch so den Eindruck, ne? So, deswegen sollten wir nochmal in Sondierungen eintreten, damit ich das auch kennenlerne.
Ich kenne Sie ja bisher nur vom Fernseher.
Ja, klar.
Quasi der Mann aus dem ZDF. Ja.
Klar, und da gibt's nur Wasser und Cola und da muss man ja immer wach bleiben, auch gewappnet sein für alles, was da kommt.
Vielleicht können wir uns ja auf einem Hafer- und Bongo-Kurs näher kommen.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Also das kann man ja für das Jahr 25 noch vornehmen, diese Kurse. Aber in der Kombination weiß ich jetzt nicht, wer das anbieten könnte.
Wir müssten es auch noch mit dem Horte verbinden, um dieses Wort einfach dieses Mal noch einmal fallen gelassen zu haben. Ja. Ich mache mich auf die Suche, Herr Korte, und vielleicht für nächste Woche bin ich schon ein Stück schlauer geworden. Für diesen Moment vielen, vielen Dank. Auch Ihnen natürlich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.